Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé Folge 58 und heute kümmern wir uns mal um etwas, wo wir uns schon lange drum kümmern wollten. Hims and Hers, und dazu haben wir unseren Lieblingsgast und unseren ersten Gast, hoffentlich auch unseren am meist auftretendsten Gast, da hängt er noch ein bisschen hinterher, den Aktienmax bei X so genannt zu Besuch. Herzlich willkommen Max. Du kennst dich ja gut aus mit Hims and Hers und der Flo ist auch motiviert jetzt hier noch einiges zu lernen, weil er ja auch ein Hims and Hers Investor ist. Ich bin da einfach nur aufgesprungen, nachdem ich euch einfach mal bei der Unterhaltung zugehört habe und habe dann schnell ein bisschen was investiert und bin tatsächlich mit 60% im Plus. Das können nicht alle von sich behaupten, speziell das Kapitalcafé Portfolio, was ja auf Anraten von Flo Hims and Hers gekauft hat. Wir sind inzwischen zum Glück wieder mit 2% im Plus, aber wir waren echt tief in den roten Zahlen. Also die haben echt, das ist nichts für Investoren mit einem schwachen Puls. Von daher wollten wir das heute mal so ein bisschen aufwischen, was die eigentlich machen, wie es sein kann, dass die so stark abgestürzt sind und wie es sein kann, dass trotzdem kluge Leute wie du und Flo noch an den Laden glauben.
Hallo Carsten, hallo Flo. Ja, vielen Dank für die vollmundige Ankündigung, dass ich ja hier wieder als Stargast dabei sein kann. Also vielen Dank dafür.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist. Einer unserer Lieblings- und Stammgäste. Wir haben über die Aktie Hims und Hers so viel diskutiert und ich weiß ja, du bist ja auch bei X, auch stets, glaube ich, bei dir sogar mit dabei, wirklich schon sehr früh eingestiegen bei Hims und Hers. Also da hast du ja schon ganz weit unten sozusagen eingestiegen damals und diese Wellen noch gar nicht so miterlebt, so wie wir das jetzt im Kapitalcafé gemacht haben. Ich bin, glaube ich, seit 2-3 Jahren dabei. Bei dir ist ja sogar noch ein bisschen länger. Wie bist du denn damals überhaupt auf Hims und Hers aufmerksam geworden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt mittlerweile seit doch etwa 5 Jahren investiert in die Aktie. Damals ist das Unternehmen ja über einen SPAC an die Börse gegangen. Also es gibt da den traditionellen IPO, also den traditionellen Börsengang, und dann gibt es eben SPAC-IPOs, wo es im Grunde eine Fusion ist mit einer Holdinggesellschaft, die eigentlich nur eine leere Hülle ist. Und so ist Hims an die Börse gegangen. Und ich fand das tatsächlich sehr spannend, dieses Setting damals, einfach aus dem Hintergrund, dass einer der Investoren war Howard Marks. Das ist ein Investor, den ich sehr bewundere. Ich habe auch seine Bücher alle gelesen. Er hat sehr gute Bücher geschrieben, The Most Important Thing und Mastering the Market zeigte, also zwei sehr klare Leseempfehlungen. Und das Interessante war eben, dieser Howard Marks, der macht normalerweise keine Specs. Specs haben ja auch eher einen sehr negativen Ruf. Es gab auch einige schwarze Schafe in der Vergangenheit. Aber es gab auch einige Perlen und eine davon war Hims. Und ich bin damals eingestiegen. Also beim Spec ist es typisch, der Spec notiert normalerweise bei $10. Das ist so der typische Ausgabepreis, muss man sich vorstellen. Und Hims war eben damals auf $5 oder $4 gefallen und damals hatte ich gekauft, also sehr stark gefallen. Und beim SPAC ist das Besondere, du legst quasi bei dem Börsengang oder bei dem SPAC-Börsengang eine klare Präsentation hin, was du machen willst. Das ist ein bisschen anders als bei normalen IPOs. Und da waren eben aus meiner Sicht sehr ambitionierte Angaben drin. Und ich fand das eben sehr spannend, weil das Management-Team eher aus einem sehr ungewöhnlichen Kontext kam. Und ich fand das eben sehr interessant, da schon sehr früh mit dabei zu sein bei diesem Player. Also genau.
Ja, ich finde total spannend. Hat sich denn die These seitdem für dich verändert oder ist sie immer noch gleich wie beim Einstieg?
Die hat sich definitiv verändert und weiterentwickelt. Aber man muss sich vorstellen, Hims ist ja in den USA vor allem ein bisschen aktiv als Telemedizin-Plattform, die eben Patienten auf der einen Seite verbindet mit Ärzten, also alles komplett online, ohne Wartezimmer, ohne Anfahrt. Und die haben sich am Anfang sehr stark auf stigmatisierte Erkrankungen fokussiert. Was meine ich damit? Also Sachen, wo du ungern zum Arzt oder in die Apotheke gehst. Also alles von Haarausfall, Hautprobleme, Erektionsstörung war tatsächlich ein großes Thema, weil der geht schon gerne zur Apotheke oder zum Arzt und sagt, hey, ich habe Probleme, Erektionsstörung. Das machst du ungern. Deswegen Hims hat sich in dieser sehr diskreten Nische da eben positioniert. Das war damals so der springende Punkt. Mit der Zeit habe ich immer mehr verstanden, dass das Unternehmen eigentlich eine Plattform aufbaut, also dass es nicht so sehr darum geht, diese einzelnen Segmente abzubilden, also auch, aber vor allem irgendwann Leute mehr oder weniger aus diesen verschiedenen Disziplinen auf eine Plattform zu kommen und quasi zu einer universellen Gesundheitsplattform zu werden. Und ich fand es eben sehr interessant, dass Hims eben gesagt hat, im Vergleich zu jetzt zum Beispiel der Teladoc, ist auch ein sehr bekanntes Unternehmen aus diesem Telemedizinbereich, Hims hat gesagt, wir machen das komplett anders. Wir richten uns nur an Selbstzahler und das alles in einem Abo-Paket zusammengeschnürt. Also das US-Gesundheitssystem hat ja leider den schlechten Ruf, dass es das teuerste Gesundheitssystem auf der ganzen Welt ist und dass da sehr schlechte Anreizstrukturen gibt, die dazu führen, dass die Preise eigentlich nur steigen und die Leistungen nicht besser werden. Und Hims hat eben gesagt, wir können tatsächlich Dienstleistungen anbieten, Medikamente, gerade Generika-Medikamente, also wo der Patentschutz abgelaufen war, die in den meisten Fällen deutlich günstiger sind, als wie es normale traditionelle Krankenversicherungen in den USA sind, die über den Arbeitgeber laufen. Und das finde ich tatsächlich eine sehr disruptive Strategie. Und wie sich mein Ansatz im Verlauf der Zeit oder mein Investment Case verändert hat, Hims wird immer mehr zu einer Plattform und hat mittlerweile, seit über 9 Jahren gibt es das Unternehmen, einen unfassbaren Datenschatz aufgebaut. Also gerade weil Hims sich eben an den direkten Endkunden richtet und nicht indirekt über Krankenversicherungen oder Apotheken oder sonst wie das macht, sondern die haben quasi, bekommen auch alle relevanten Nutzerdaten und können dadurch ihre Produkte auch personalisieren und immer mehr auf den Endkunden anpassen und quasi, also es ist die bessere Anreizstruktur und das auch mit Erfolg. Also Hims hat mittlerweile 50% Marktanteil in den USA beim D2C-Telemedizin-Markt, also Telemedizin, die sich an den privaten Endkunden richtet, mit eben über 2,6 Millionen Abonnenten. Und aus meiner Sicht ist das tatsächlich erst der Anfang. Genau, so viel zumindest zu meinem Investment-Case und wie er sich im Zeitverlauf entwickelt hat.
Ja, und jetzt derzeit, wenn man bei denen auf die Webseite geht, die springen ja voll auf diesen Gewichtsverlustzug auf, ne? Das ist ja, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, war ja sehr breit gefächert, den Erektionsschwierigkeiten. Zum Glück ist der Ben nicht dabei, sonst könnte ich ihm jetzt einen Spruch drücken, aber das ist, also diese breite Fächerung, die fällt ja gar nicht so richtig auf, wenn man sich die Seite anguckt, weil es scheint irgendwie auch so ein könnte auch eine Weight Watchers Seite sein eigentlich gerade, oder ist das nur, weil das jetzt der Trend ist?
Ja, also Abnehmmedikamente sind tatsächlich, ich glaube seit 1,5 Jahren bei Hims tatsächlich ein sehr großes Thema geworden, einfach weil ja, es durch natürlich Social Media auch sehr stark vorangetrieben wurde und dieses schnelle Versprechen Gewichtsabnahme, das trifft halt auf einen sehr großen Nerv in den USA, die ja leider einer der Märkte sind, wo sehr viele übergewichtige Menschen aktiv sind. Ich glaube, Nummer 1 ist vielleicht Mexiko, aber die USA waren das ja lange. Und da ist eben dieses Thema Abnehmmedikamente und gerade die GLP-1-Medikamente sind ja sehr beliebt. Also gerade die von Novo Nordisk, dem dänischen Pharma-Riesen, und Eli Lilly, dem amerikanischen Gegenspieler so gesehen, gemacht werden. Und Hims nutzt das natürlich sehr clever, dass sie dadurch sehr viele Leute auf ihrer Plattform bekommen. Natürlich ist dieser Markt auch kein einfacher Markt. Also Hims hatte da auch einen Rechtskonflikt mit Novo Nordisk gehabt, den sie jetzt mittlerweile aber in eine tatsächlich Partnerschaft verwandelt haben. Also man merkt, in diesem ganzen Pharma-Gesundheitsbereich ist das Thema Rechtsstreitigkeiten völlig normal. Und Hims hat es geschafft, in diesem sehr schwierigen Umfeld zu manövrieren und etwas, sag ich mal, Negatives, also ein Rechtsstreit, in was Positives, eine Partnerschaft zu verwandeln, und vertreibt jetzt eben auch die Gewichtsabnahmemedikamente von Novo Nordisk.
Würdest du denn aus deiner Perspektive, weil ich finde beide Aspekte ganz spannend, ich glaube, viele haben Hims und Hers erstmal gehört durch diese Abnehmenspritzen und dass das Thema so bekannt wurde in den letzten Jahren, oder siehst du es eher, und das haben wir gerade bei den Magnificent Seven auch oft besprochen, ist eigentlich der eigentliche Schatz, den Hims und Hers hat, genau diese Datenbank und diese vielen Kunden und die Daten, auf denen sie sitzen? Also würdest du sie eher als Technologieunternehmen einschätzen oder eher als Pharmaunternehmen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also aus meiner Sicht ist es sehr schwierig, ein exaktes Label auf Hims zu packen. Ich glaube, das Thema Plattform passt noch am besten. Und was du halt ansprichst mit den Daten, das ist halt der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Weil das Problem ist ja, das Gesundheitssystem, so wie es aktuell funktioniert, ist ja immer, du wirst krank und dann bekommst du eine Behandlung. Und bei Hims, das ist das aus meiner Sicht, wo es langfristig hingeht, ist vielmehr dieses Thema präventive Medikamente oder präventive Behandlung. Also dass du halt durch zum Beispiel Daten, Fitness-Tracker, Bluttests, was Hims mittlerweile auch anbietet, eben deine Gesundheitsdaten regelmäßig monitorst und schon frühzeitig erkennst, oh, da ist ein Wert, der geht nicht in die richtige Richtung, oder oh, vielleicht hast du eine seltene Erbkrankheit, die gefährlich werden kann. Also dass du quasi schon behandelt wirst, bevor du wirklich Symptome hast, im besten Fall. Und da sehe ich Hims eben ja so ein bisschen an diesem Spektrum oder vielmehr an dieser Schnittmenge zwischen Technologie, Gesundheitsmarkt und vielleicht auch Wellness zum gewissen Faktor, weil sie machen ja auch viele andere Sachen, die sie da anbieten. Deswegen ist es nicht so ganz so einfach, Hims zu festzunageln auf eine Sache, weil es tatsächlich auch sehr kompliziert ist, das, was sie machen, diese verschiedenen Disziplinen unter einen Hut zu bekommen, also Technologie, Gesundheit und alles, was dazugehört, Regulatorik, Medizin, Ärzte und so weiter.
Jetzt haben wir es gerade schon angesprochen, also klang in den letzten Folgen auch immer so ein bisschen raus, dass diese Aktie eine ziemliche Achterbahnfahrt hinter sich hat. Und ein Grund ist ja davon die Auseinandersetzung mit der FDA. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten wieder ein bisschen mehr beruhigt. Siehst du da oder hat das dich selbst ein bisschen Zweifel aufgegriffen in deiner Investmentthese und glaubst du, dass diese ganzen regulatorischen Risiken jetzt erstmal erledigt sind?
Das ist eine gute Frage. Also an sich, ich sehe weiterhin, dass Hims als Aktie sehr volatil bleiben wird. Das gehört einfach dazu. Also man muss ja Unternehmen auch immer so ein bisschen einordnen im Lebenszyklus. Und gerade bei jungen Unternehmen liegt ja der größte Wert in der Zukunft. Und Zukunft ist natürlich immer mit Unsicherheit verbunden. Wachstum erfolgt ja nicht immer gleichmäßig, sondern häufig auch mit, sag ich mal, Wellen, gerade wenn Investitionen dahinter stehen. Deswegen strukturell bleibt Hims einfach eine volatile Aktie, auch weil das Unternehmen dahinter eben noch jung ist und schon wachstumsstark. Konkret zum Thema Regulatorik. Also das Thema ist ja sehr umfangreich mit diesem Novo Nordisk-Rechtsstreit. In dem Zusammenhang wurden eben auch Untersuchungen von der FDA gestartet. Es gab ein Warning Letter. Das ist aber an sich nichts Bedenkliches in den USA. Es werden regelmäßig Warning Letters ausgesprochen und Untersuchungen auch eingeleitet. Es geht ja schließlich um das Thema Gesundheit. Wenn da keine Prüfung passieren würde, dann wäre das irgendwie komisch. Ich habe das Thema ehrlich gesagt nicht so kritisch gesehen, weil ich bisher die Historie von Hims immer sehr stark verfolgt habe. Und wenn du halt als relativ neuer Player in einen Markt reinkommst, der von stetig steigenden Preisen sehr stark profitiert. Hims geht genau den anderen Weg und sagt, wir wollen alles viel günstiger machen und eben über Daten personalisieren. Dann ist klar, dass da so ein bisschen Immunabwehr passiert in diesem Markt gegen den neuen Player. Deswegen, mich hat das nicht persönlich allzu negativ gestimmt, weil ich die Historie von Hims kenne und auch die Historie des Managements. Aus meiner Sicht ein sehr großartiges Management-Team, dem man vertrauen kann. Und ja, das Ganze, als Hims sozusagen mehr oder weniger geschafft hat, den Rechtsstreit, der von vielen als der Untergang des Unternehmens von Hims gedeutet wurde und so weiter, was nicht stimmt, weil Hims hatte zu der Zeit über 1 Milliarde Cash in der Bank. Also da passiert nichts, einfach mal eben so mit Pleite. Es wurde aus meiner Sicht sehr stark medial aufgebauscht. Und dann hat sich gezeigt, dass Hims, das Management-Team, die Fähigkeit hat, einen Rechtsstreit in eine Partnerschaft mit einem der größten Pharmaunternehmen der Welt zu verwandeln. Und ich glaube, beide sind da so ein bisschen, also beide Unternehmen hatten valide Punkte. Ich meine, die Hauptstreitpunkte waren ja bei diesem Rechtsstreit einmal das Thema, dass Hims das Patent von Novo Nordisk verletzen würde, dann, dass Hims irreführendes Marketing macht und eben in großem Stile diese Abnehmmedikamente selbst herstellt. Also es gibt in den USA Ausnahmeregelungen, wann Unternehmen ein patentgeschütztes oder einen patentgeschützten Wirkstoff auch von Wasser herstellen dürfen. Das hat Hims in der Vergangenheit gemacht. Dann ist diese Ausnahmeregelung weggefallen. Aber Hims darf es immer noch in Fällen machen, wo es medizinisch notwendig ist. Zum Beispiel, wenn du Allergien hast oder gegen einen gewissen Wirkstoff eine Unverträglichkeit hast, darf trotzdem immer noch dieses sogenannte Compounding, heißt das, also das Anmischen in Apotheken. So wurde auch Medizin schon vor 100 Jahren gemacht. Das ist nichts Besonderes. Aber das gefällt natürlich den großen Pharma-Player nicht und deswegen gab es dann auch diese Klage. Aber mittlerweile sehe ich das ehrlich gesagt so, dass Hims es geschafft hat, Novo auf die Plattform zu bekommen. Beide Unternehmen sind aus meiner Sicht auch zusammen besser aufgestellt, weil Novo Nordisk in den USA gerade mit sehr sinkenden Marktanteilen zu kämpfen hat. Eli Lilly ist halt der Marktführer. Und wenn du halt als Hims 2,6 Millionen Kunden hast oder zahlende Abonnenten, bist du halt eine sehr attraktive Zielgruppe, um deine Abnehmmedikamente für Novo Nordisk an den Mann zu bringen.
Ich gucke mir das ja an, so als Neuinvestor bei Hims. Und es war ja so, dass die 2025 war ja so deren Jahr. Und ab September, da höchstwahrscheinlich, wo der Prozess losging, da ist es ja dann runtergerauscht. Da sind die ja, ich würde mal schätzen, so um 70% gefallen. Und du glaubst ja trotzdem an das Unternehmen und man sieht ja auch, dass die in den letzten Jahren so die Umsätze regelmäßig steigern konnten im hohen zweistelligen Bereich, ne, 60%, 65%, 70%. Aber wenn man sich genauer anguckt, sinkt die Marge halt seit Jahren schon, ne? Und das sieht jetzt 26 nicht besser aus. Ist das wegen der Konkurrenz, dass sie jetzt da billiger sein müssen oder woran liegt das und wie sortierst du das ein?
Da gibt es tatsächlich verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Also in der Vergangenheit oder gerade in 2025 hatte Hims sehr hohe Margen oder überproportional hohe Margen, weil sie eben diese Abnehmmedikamente selbst hergestellt haben. Es war sehr lukrativ, der Bereich. Zwischenzeitlich ein Drittel vom Umsatz kam aus diesem Bereich. Deswegen haben viele das Unternehmen nur noch als ein Abnehmmedikamentunternehmen wahrgenommen, was aus meiner Sicht nicht ist. Es ist eine Plattform mit verschiedenen Bereichen, aber dieser war eben gerade letztes Jahr sehr groß, gerade aufgrund dieser Ausnahmeregelung der FDA. Was ich da persönlich sehe, also der Rechtsstreit ist tatsächlich erst in 2026 entstanden. Und der Kursverfall aus meiner Sicht ist vor allem im letzten Jahr dadurch gekommen, dass eben diese Ausnahmeregelung für den Verkauf der Abnehmmedikamenten, die IMS eben selbst hergestellt hat, ist eben ausgelaufen, diese Ausnahmeregelung. Und deswegen ist dann die Umsatzwachstumsrate im Verlauf des Jahres hat abgenommen. So dann auch die Bewertung. Und der Rechtsstreit jetzt seit, ich weiß gar nicht, wann es losging, Februar, glaube ich, war das Anfang Februar oder Anfang 2026, hat natürlich nochmal für einen zusätzlichen Abwärtsdruck gesorgt. Also ich glaube, vom Hochpunkt, vom Allzeithoch der Aktie aus betrachtet bis zum Tiefpunkt war es ein Minus von über 80%, also von $70 bis auf $14. Also wirklich, wie angesprochen, eine Achterbahnfahrt. Und was auch noch dazu gekommen ist, eben diese sinkenden Wachstumsraten, was natürlich für viele Leute kein gutes Zeichen ist, kam auch im Zusammenhang mit jetzt einigen strategischen Übernahmen, die natürlich jetzt erstmal für höhere Kosten sorgen. Also wir haben auf der einen Seite sinkende Wachstumsraten im Kerngeschäft, dann einige Zukäufe, um eben international auch zu expandieren und sich neue Kompetenzen einzukaufen. Aber diese Übernahmen werden nicht alle gleichzeitig integriert und sorgen eben auch für extra Kosten. Deswegen, aus meiner Sicht, hat es weniger mit der Konkurrenzsituation zu tun, sondern eher damit, dass diese FDA-Ausnahmeregelung weggefallen ist, weswegen Abnehmmedikamente von HIMS selbst in sehr großen Mengen und zu sehr hohen Margen hergestellt werden konnten. Plus der Übergang zu mehr Zukäufen und einer internationalen Expansion. Das kommt eben nicht alles auf einmal. Und das hat eben in der Kombination dazu geführt, dass das Geschäft auf den ersten Blick schwächer gewachsen ist, mit niedrigen Margen. Aber aus meiner Sicht wird das sich in den nächsten Jahren deutlich ändern. Und ich finde, also für 2026 peilt HIMS 19-30% Umsatzwachstum an oder 19-28% auf knapp $3 Milliarden. Also ich sehe weiterhin, dass die Wachstumsdynamik jetzt auch zurückkehrt nach einem im Sondereffekte sehr schwierig dastehenden ersten Quartal.
Und wenn du das jetzt siehst, dieses Wachstum, jetzt nur für Leute, die ja außen stehen und sich mit so, weil du bist ja auch ein eiskalter Tesla-Halter,
Seit 2018, ja.
Wenn du jetzt siehst, okay, das wächst, das ist irgendwie alles stabil, warum erwartest du denn da so eine starke Volatilität?
Naja, stabil ist es so gesehen noch nicht. Also klar, es ist ein junges Unternehmen. Ich meine, es wächst immer noch sehr stark. Klar, 3 Milliarden Umsatz sind mittlerweile auch relativ viel. Aber die Börse neigt ja auch dazu, immer gewisse Narrative, also Erzählungen auf Aktien zu werfen. Und das zieht sich von allen Aktien durch, also nicht nur kleinen Unternehmen, auch großen. Wenn man mal jetzt zum Beispiel an Alphabet denkt, ne, vor 2-3 Jahren oder vor sogar einem Jahr, glaube ich, war noch das Narrativ, was Alphabet anging, oh, ChatGPT zerstört die Google-Suche, alles geht den Bach runter. Die Aktie ist ja auch sehr stark gefallen daraufhin. Und das Gleiche ist quasi bei HIMS ähnlich, nur halt noch in der Dynamik, dass es ein kleines Unternehmen ist, was vielleicht noch nicht so ganz bewiesen ist wie Alphabet nach über 25 Jahren Unternehmensgeschichte. Und auch noch, also mittlerweile ist HIMS zwar profitabel, in 2026 werden sie es aufgrund der Investition nicht sein, aber sie generieren positiven Cashflow, was schon mal sehr wichtig ist. Aber gerade die Kombination aus jungen Unternehmen, dann eben, sie sind ja Neueinsteiger in dieser Pharmabranche mit ihrem Selbstzahlerangebot, das ist halt alles eine Mischung, wo sehr viele Interessen, sage ich mal, gegen das Unternehmen stehen, auch sehr viele Shortseller aktiv sind. Und aus meiner Sicht ist das trotzdem ein sehr attraktives Setting, um für mich zumindest attraktiv weiter nachzukaufen. Und ja, die Aktie ist ja kurzfristig immer sehr volatil, aber erst langfristig folgt ja der Aktienkurs immer der fundamentalen Unternehmensentwicklung. Und auf das setze ich eben bei HIMS. Also die Bewertung aktuell, du kaufst aktuell HIMS mit dem etwa 2-fachen des Umsatzes. Also HIMS ist so mit 6-6,5 Milliarden Dollar bewertet, macht in 2026 wahrscheinlich um die $3 Milliarden Umsatz. Das ist aus meiner Sicht eine spottbillige Bewertung von Unternehmen, was mit um die 30% pro Jahr im Umsatz wächst, positive Cashflows generiert und als Gesundheitsplattform an den, sag ich mal, spannendsten Eckpunkten sind, ne? Weil das Gesundheitssystem muss sich verändern, muss personalisierter werden und hat eben aus meiner Sicht als Plattform und auch mit diesem Datenschatz die besten Ausgangsvoraussetzungen, um langfristig stark zu wachsen, mehr Abonnenten zu bekommen. Also ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum sie nicht von 2,6 Millionen Abonnenten auf 25, auf 50 Millionen oder mehr Abonnenten kommen werden und den Umsatz pro Abonnent weiterhin steigern können.
Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar bin ich bei meiner Recherche dann immer auf Amazon gestoßen. Ne? Kannst du noch mal kurz was zu der Rolle jetzt, weil Teladoc hatten wir auch schon, das Desaster, da rede ich auch nicht gerne drüber, mich daran erinnern zu lassen, es tut immer weh, aber Amazon war ja schon damals, als ich weiß noch, ich mich mit Teladoc auseinandergesetzt habe, da hieß dann auf einmal, oh, Amazon hat jetzt hier irgendwie so ein Unternehmen gekauft, damit sie Apothekenlizenzen haben, damit sie dann halt auch sozusagen ja, Pharmaprodukte vertreiben können, und die haben sie ja immer noch. Und wieso sollte Amazon den Bereich nicht irgendwie komplett übernehmen? Oder wo liegt da die Gefahr aus deiner Sicht?
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, da machen sich generell viele Leute drüber Sorgen. Das Thema, oh, bekommt Teams jetzt Konkurrenz? Ne? Was könnte da nicht alles zum Problem werden? Und natürlich klingt der Gedanke auch erstmal logisch. Ne? Also auf den ersten Blick im Endeffekt, was hindert jetzt Amazon daran, einen Videocall mit einem Arzt zu machen oder Medikamente per Post zu senden? Das kann ja nicht alles so schwer sein. Aber aus meiner Sicht muss man eben auch sehen, was dahinter steht. Und Amazon versucht das tatsächlich seit mittlerweile 8 Jahren in diesem Markt Fuß zu fassen und hat es nicht wirklich im großen Stil geschafft. Also sie haben es tatsächlich 2018 das erste Mal probiert als Joint Venture zusammen mit der größten US-Bank, JP Morgan Chase und Warren Buffett's Berkshire Hathaway. Sie haben quasi ein Joint Venture aufgesetzt, also ein Gemeinschaftsunternehmen. Das hieß damals Heaven Health. Und die wollten eben die Gesundheitskosten der eigenen Mitarbeiter senken und die Gesundheitsversorgung verbessern. Also so weit, so gut, denken sich 3 Unternehmen mit Milliardenbörsenwerten, 100 Milliarden Dollar Börsenwerten. Das kann ja alles gut gehen. Aber tatsächlich 3 Jahre später wurde das Gemeinschaftsunternehmen aufgelöst und ist komplett gescheitert. Eben aus den Gründen, weil das US-Gesundheitssystem sehr kompliziert ist. Die Interessen eben auch genau gegengerichtet sind gegen Neueinsteiger in diesem Bereich, weil eben die etablierten Player da sehr stark Widerstand gegen geleistet haben. Amazon hat natürlich danach gesagt, okay, wir haben es zu dritt nicht geschafft. Ich probiere es jetzt nochmal alleine. Aber auch das hat aus meiner Sicht nicht geklappt. Also ich glaube, Amazon hat es mindestens schon 3-mal probiert, aber nicht so wirklich mit durchschlagendem Erfolg. Also die angesprochene Hims hat 50% Marktanteil. Amazon beißt sich da die Zähne aus. Das hat aus meiner Sicht 3 Gründe. Einmal ist ein Problem das Thema Talente. Bei Amazon arbeiten die Top-Talente im AWS-Bereich aus meiner Sicht, also oder in dem Unternehmenssegment, wo halt das meiste Geld auch verdient wird. Also da werden halt einfach die Ressourcen hinallokiert, wo es am meisten Sinn ergibt. Ne? Wahrscheinlich, Carsten, du hast da sicherlich vielleicht mehr Einblicke.
Ja, als ehemaliger Mitarbeiter von Amazon und nicht bei AWS habe ich das jetzt sehr gerne gehört, dass die Top-Talente bei AWS arbeiten. Dankeschön.
Das tut mir leid, aber in der Regel ist es so, bei vielen Unternehmen, wo das meiste Geld gemacht wird, da arbeiten in der Regel dann oder werden auch die Ressourcen hin allokiert. Und deswegen ist dieses Thema Healthcare für Amazon halt so ein kleiner, nettes Side-Business in der Form. Dann aus meiner Sicht hat Amazon auch keinen so wirklich klaren Kundenfokus. Das liegt daran, weil sie sich zum einen an Leute mit Krankenversicherung richten, aber auch an Selbstzahler. Eben sagt eben nur Selbstzahler. Also ich glaube, du brauchst halt einen Markt, eine Zielgruppe. Und es ist nicht so wirklich eine End-to-End-Lösung. Also Hims will ja wirklich die gesamte Wertschöpfungskette abbieten, vom ursprünglichen ersten Erstgespräch bis hin zum Versand und auch der ganzen Nachsorge und alles, was dazugehört. Eine reine Online-Apotheke, wie jetzt zum Beispiel Amazon anzubieten oder Medikamente zu versenden, das ist jetzt an sich nicht die Kunst, das kann jeder. Aber das macht es halt auch so schwierig, das genau nachzubauen in der Form. Und deswegen schafft es aus meiner Sicht Amazon immer wieder nicht, weil sie halt keinen klaren Fokus haben und nicht dieses umfassende Gesundheitspaket schnüren wollen, wie bei Hims, sondern nur so in Teilaspekten davon aktiv sind. Also ist, das ist zumindest meine Prognose. Genau. Also Carsten, wenn du dazu eine Perspektive hast, sehr gerne.
Ja, es gibt ganz viele Bereiche bei Amazon, wo ich mich manchmal einfach frage, wie das sein kann. Also es ist ja auch Steam ist ja so ein Fall. Also das ist ja die Plattform, wo alle Leute sich irgendwie Spiele runterladen und da irgendwie Marktführer seit Ewigkeiten. Da arbeiten tatsächlich auch nicht viele Leute für den Umsatz, den die machen. Und das sollte eigentlich auf der Hand liegen, dass Amazon eigentlich theoretisch das knacken kann und da der Player werden kann, weil die haben die ganzen Connections, haben den Traffic, die wissen schon, wer welche Konsole oder wer welche Hardware besitzt, weil die Leute es oft bei Amazon gekauft haben und trotzdem kriegt es Amazon nicht auf die Kette. Von daher, oder also auch Amazon Games, so, dass Amazon jetzt ein Game Studio aufmacht und sich irgendwelche Rechte sichert, ist ja gar kein Problem, kriegen sie auch nicht hin. Oder eine vernünftige Herr der Ringe Serie haben sie auch nicht hinbekommen. Also es gibt einfach Sachen, die Großen dann einfach nicht hinbekommen, ne? Und da gehört das dann vielleicht dazu, weil es auch nicht genug im Unternehmen genug Druck drauf gibt, nicht genug unterstützt wird. Diese Retail-Leute, die da auf der Plattform sind, die müssen ja auch praktisch den Platz liefern oder den Marketingplatz liefern, ne? Also wenn du eine neue Idee bei Amazon launchst und du willst dann auf die Hauptseite irgendwie mit deinem Produkt und da beworben werden, da musst du dann halt dich anstellen gegenüber anderen Leuten, die eben mehr Umsatz bringen oder die besseren internen Connections haben oder sonst was. Also es ist wirklich nicht so einfach.
Max, alle, die jetzt nicht auf X unterwegs sind, wissen es vielleicht nicht so genau, aber erfahren es spätestens jetzt, aber viele wissen es, die schon unsere Folgen gehört haben. Du bist nicht nur Frühinvestor bei Hims, sondern auch bei Tesla. Aus der heutigen Perspektive, was ist denn für dich der aktuell spannendere Investment Case?
Also Tesla versus Hims so gesehen. Also es sind natürlich zwei Unternehmen, die man jetzt, glaube ich, schwierig vergleichen kann. Es sind verschiedene Märkten aktiv, in verschiedenen Unternehmensphasen. Also Hims ist ja noch sehr in der Frühphase, ne? Das Unternehmen ist gerade mal 9 Jahre alt. Tesla gibt es ja schon deutlich länger. Aber ist halt in einem deutlich anderen, also vielleicht gibt es auch eine gewisse Ähnlichkeit dadurch, dass beide Unternehmen gerade in einer starken Investitionsphase sind, die Aktien volatil sind. Bei Tesla weiß man das ja auch, dass die Aktie sehr stark und schwankt. Aber Tesla hat natürlich schon, glaube ich, mehr bewiesen in der Vergangenheit, was sie leisten können. Und bei Hims, glaube ich, müssen sie noch ein paar Sachen beweisen, damit mehr Vertrauen an der Börse passiert. Deswegen, ich halte ja auch beide. Tesla ist bei mir natürlich die deutlich größere Position, weil ich sie eben seit 2018 halte. Da war Hims eben noch nicht an der Börse, erst 4 Jahre später etwa. Deswegen, ich würde am liebsten einfach beide halten. Aber Hims finde ich zu aktuellen Kursen ehrlich gesagt attraktiver. Natürlich ist die Aktie sehr volatil, das heißt, da muss man starke Nerven haben. Tesla ist auch volatil, aber aus meiner Sicht nicht auf dem gleichen Level wie bei Hims. Also Hims ist aus meiner Sicht die Aktie mit dem deutlich höheren Risiko. Tesla dann natürlich auch eine relativ hohe Bewertung, aber das stabilere Kerngeschäft, gerade weil das Tesla Model Y ja das meistverkaufte Auto auf der Welt ist seit mittlerweile 3 Jahren. Nicht nur E-Auto, also generell Auto. Deswegen, ich würde am liebsten beide Aktien halten. Es ist für mich keine Entweder-Oder-Frage.
Das dachte ich mir schon fast. Ein anderer Hype, der gerade nicht nur auf X abgeht, ist das Thema Space. Insgesamt Space-Aktien, Weltraum ist irgendwie ein großes Thema. Ich habe da auch ein, zwei Aktien, über ich mich sehr freue, dass sie gerade sehr gut laufen. Da frage ich mich dann natürlich mal, wie lange geht jetzt da dieser Zyklus? Aber durch ein Thema, das es auch befeuert wird, und da sind wir wieder ganz nah bei Elon Musk, ist durch SpaceX. Und die soll ja im Juni soll sie jetzt losgehen. Du postest auch fleißig Sachen dazu. Wie ist da deine Meinung? Oder hol doch mal die Leute ab. Was hast du mit diesem Hype gerade auf sich? Was passiert denn da gerade?
Ja gut, das Thema Weltraum ist natürlich super spannend und wird ja von vielen so als der nächste große Wachstumsmarkt beschrieben. Ne? So mehr oder weniger diese unendlichen Weiten, diese vielen Möglichkeiten, die es da gibt. Weltraumtourismus, Bergbau auf Meteoriten oder auch eine Stadt auf dem Mond oder vielleicht irgendwann auf dem Mars, so wie es jetzt zum Beispiel Elon Musk ja als Unternehmensvision von SpaceX hat. Also es ist ein bisschen, the next frontier, der nächste große Wachstumsbereich, der unerschlossen ist, mehr oder weniger.
Holla, holla, jetzt hast du aber langsam alle Buzzwords aus dem Star Trek-Intro gebracht.
Ach so, echt? Okay, okay.
Unendliche Wald, okay, next okay. Frontier. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Mr. Picard.
Alles gut. Ich habe tatsächlich bisher nicht so viel Star Trek gesehen, aber wenn die da ähnlich sprechen, ich wollte jetzt noch ein bisschen die Bühne quasi vorbereiten, um dann reinzugehen. Also es ist halt ein spannender Markt, so wie viele Märkte davor auch. Ein bisschen vielleicht wie der Wilde Westen in den USA oder generell so als grobes Setting. Und man hat natürlich schon so ein paar Spieler in diesem Bereich, die da aktiv sind. Rocket Lab, ASTS und so weiter, die da aktiv sind. Ne? Flo hebt hier mit Gewinnerpose die Hand vor Freude. Also es ist ein Markt, sehr wachstumsstark und auch mit sehr viel zukünftigem Potenzial. Und jetzt, es ist noch ein sehr junger Markt, sage ich mal. Klar, wir alle erinnern uns an die Aufzeichnung der Mondmission und so weiter. Aber grundsätzlich private Weltraumunternehmung, das ist doch eher etwas Neueres, sicherlich auch durch SpaceX eingeleitet. Und da ist natürlich auch immer dann sehr viel Hype, Hoffnung und Fantasie, die da reingeht in diesen Markt. Und ich glaube, bei SpaceX ist natürlich jetzt die Besonderheit, Stand jetzt meines Wissens, sollen sie am 12. Juni den Börsengang haben. Und der ist natürlich, würde ich sagen, der am meisten erwartetste Börsengang, wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit, würde ich jetzt einfach mal ganz mutig aufstellen, die These. Die Bewertung liegt bei 1,75 Billionen Dollar. Also das ist ein unfassbarer Betrag, ist aber aktuell auch etwa der Börsenwert von Tesla, nur so mal als Größenordnung. Und damit wollen sie etwa 75 Milliarden Dollar einsammeln, um eben in ihre Wachstumsperspektiven zu investieren. Also SpaceX, muss man sich vorstellen, hat 3 wesentliche Bereiche. Sie haben einmal das Thema generell Raketenstarts, also SpaceX das Kerngeschäft im Endeffekt, wo sie quasi Waren und Menschen ins All bringen. Das ist der erste große Bereich. Der zweite Bereich ist das Thema Connectivity. Da haben sie ja vor einigen Jahren die Starlink-Sparte gegründet, wo sie quasi Internetkommunikation über eigene Satelliten ermöglichen. Und dann noch als dritten Geschäftsbereich, der ist relativ frisch dazugekommen. Sie haben ja, also SpaceX ist ja mit xAI fusioniert. Zu xAI gehört ja zum einen selbst die Plattform X, ehemals Twitter, aber auch das ganze Thema Grok KI, also Elon Musk hat ja mit xAI auf ein eigenes KI-Modell auf die Beine gestellt. Grok heißt das. Und sie haben auch die eigenen Data Center dafür selbst aufgebaut. Also es ist in der Hinsicht etwas vergleichbar wie eine Nebius zum Beispiel oder eine Iron-Aktie, die auch eigene Data Center betreiben. Nur dass Elon Musk das quasi mit xAI alles aus aus einer Hand anbieten will, aber sich jetzt mittlerweile auch für externe Kunden öffnet. Die haben jetzt auch einen Vertrag mit Anthropic gemacht. Also ein bisschen, es ist eine Mischung aus ja eigenem KI-Modell, eigenem Datacenter, aber auch der Öffnung, wie zum Beispiel AWS oder Microsoft Azure, dass sie das auch immer mehr für andere Kunden anbieten. Und das eben alles unter einem Dach. Und das macht halt ein sehr interessantes Setting aus diesem Thema Weltraum, KI, weil das ist einer der größten Hype-Themen bald, ist das Thema Rechenzentren im Weltall. Also das auf der Erde ist ja der Platz häufig begrenzt. Stromversorgung ist nicht immer einfach und ähnliches. Und da sind jetzt einige auf die Idee gekommen, hey, man könnte ja auch einfach ein Datacenter im Weltall reinpacken mit Solar, viel besserer, in Anführungszeichen, besserer Kühlung als auf der Erde, weil ein Datacenter zu betreiben kostet Energie und erzeugt auch Abwärme. Und das sind da so die Hoffnungen und Fantasien, die da mitschwingen.
Also ich bin ja sehr gespannt und ich glaube, ich mache so einen Zyklus jetzt zum ersten Mal so richtig bewusst mit, dass ich so mitbekomme, dass gerade ein wahnsinniger Hype ist. Also ich bin sehr gespannt, wie sieht es mit meiner Rocket Lab Aktie nach diesem Juni aus? Was tippst du da? Geht das dann super schnell nach unten oder steigt das nochmal extrem? Oder anders gefragt, ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte mit einer Freundin mich letzte Woche unterhalten, die hat mich auch gefragt, was sind die nächsten großen Zyklen? Also Rüstung würde ich jetzt vielleicht schon gar nicht mehr, sondern da sind wir schon drüber. Ja, Weltraum ist eins. Das andere habe ich reingegeben, was ja unser Kollege Ben immer so gern mag, ist das ganze Thema Uran. Also viele Leute, die ja auch gerade auch vielleicht erst anfangen, fragen mich in letzter Zeit immer, wenn ich jetzt für einen ETF aussuchen sollte oder wenn ich mir eine bestimmte Branche oder eine Richtung ausgeben möchte, auf was würde man gerade setzen?
Ja, viele Fragen. Also grundsätzlich, was kurzfristig mit Aktien passiert, kann ich nicht sagen. Das ist einfach zu schwer zu prognostizieren oder richtiger zu prognostizieren als Durchschnitt. Für mich ist immer das Wichtigste, die langfristig Perspektive und da gleicht sich halt der Aktienkurs immer der fundamentalen Unternehmensentwicklung an. Zum Thema strukturelle Wachstumsmärkte. Also es ist natürlich immer eine Sache, diese Wachstumsmärkte als solche zu erkennen. Das Problem bei Wachstumsmärkten ist natürlich immer, sie sind verdammt attraktiv. Also jeder will in diesen Wachstumsmarkt reingehen, dieses Wachstum mitnehmen, weil hohe Wachstumsraten bedeuten in der Regel zwei Dinge. Größerer Kuchen in Zukunft und auch höhere Bewertungen für die Player, die drin sind oder auch die reingehen, weil quasi sehr viel Potenzial in der Zukunft ist und das wird jetzt schon versucht, aktuell einzupreisen in gewisser Art und Weise. Was da aus meiner Sicht immer sehr häufig unter die Räder gerät, ist das Thema Wettbewerbsvorteile, weil nur weil du ein Anbieter bist in einem schnell wachsenden Markt, heißt es nicht, dass es dich auch in 5 Jahren gibt. Also nur weil es ein attraktiver Markt ist, sind nicht die Unternehmen, die da drin sind, attraktive Investments. Meistens ist sogar das Gegenteil der Fall, dass häufig zu viele da reingehen, die Konkurrenz zu hoch ist, viele Unternehmen pleite gehen. Deswegen ist für mich immer sehr wichtig, mir genau zu überlegen, was sind wirklich die Player in dem Bereich, die größten, stärksten Wettbewerbsvorteile haben oder Wettbewerbsvorteile haben, die vielleicht noch nicht so groß sind, aber stark zunehmen werden in den nächsten Jahren. Da muss man sich natürlich immer die Marktstrukturen ansehen. Und jetzt zum Beispiel, um auf das Beispiel Weltraumwirtschaft oder Weltraum zu kommen. SpaceX hat aus meiner Sicht in diesem Bereich die beste Marktposition. 80% der kommerziellen Flüge ins Weltall werden halt über SpaceX abgebildet. Das ist eine unfassbare Marktmacht. Auch die Datenbasis, die dieses Unternehmen hat von erfolgreichen und gescheiterten Raketenstarts, das ist ja auch immer ein Iterationszyklus. Also deswegen hat SpaceX ja bewusst in der Vergangenheit Raketen explodieren lassen, um zu wissen, wo sind die Grenzen von der Rakete, weil du weißt ja immer nie, wo die Grenzen sind, bis du sie nicht getestet hast. Und das ist halt alles eine unfassbare Datenbasis. Plus dann, weil sie halt die Infrastruktur für diese Raketenstarts kontrollieren oder den Großteil davon, konnten sie halt auch sehr kostengünstig die Satelliten ins Weltall schießen. Und mittlerweile sind, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, 2/3 aller Satelliten im Weltall sind von SpaceX. Also das ist oder Starlink, besser gesagt. Das ist einfach unfassbar, diese Größenordnung. Und darauf aufbauend ist es dann natürlich sehr einfach, oder relativ einfach, sehr einfach, jetzt in Anführungszeichen gesetzt, Data Center im Weltall umzusetzen, die ersten Mondbasis. Also ich sehe SpaceX dann mit der stärksten Marktstellung. Aber die Bewertung ist eben auch sehr hoch. Also man muss das natürlich immer abwägen, was kaufst du ein und was bezahlst du dafür? Und ich glaube, vielen ist eben diese starke Marktstellung da bewusst, was die Aktie wahrscheinlich auch sehr volatil machen wird. Genau, so viel dazu.
Ja, gerade das mit den Datacentern im All so, weil du nimmst dann irgendwelche Solarpanels und bist dann an der Sonne dran und hast dann nie das Problem mit Wolken und so. Das mit der Kühlung liegt auch auf der Hand, obwohl ich irgendwann mal gelernt habe, dass du im All gar nicht erfrierst, weil deine Körperwärme kann ja gar nicht abgegeben werden an eine Materie um dich rum. So, du bist ja im Vakuum. Das heißt, so ist es, so kalt ist es da scheinbar gar nicht, dass sich das irgendwie ausgleicht. Aber gut, klingt auf jeden Fall super interessant. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit drüber. Letzte Frage, was glaubt ihr, sind wir auf dem Mond gelandet oder nicht?
Ich würde sagen, ja. Also ich habe Rekonstruktionen gesehen, die sich angesehen haben, wie die Lichtverhältnisse waren und so weiter. Und das war wohl wirklich auf dem Mond. Das ist zumindest da meine These. Ich weiß nicht, Flo, willst du in die Verschwörungstheoretiker-Ecke gehen?
Nein, auf keinen Fall. Keiner von uns war dabei. Carsten, du hast auch noch nicht gelebt bei der Mondlandung, richtig?
Sogar ich habe da nicht gelebt. So ein Video gesehen, das lässt sich ja alles widerlegen und hin und her. Die einzige Frage, die noch offen ist, wenn wir da oben waren, warum waren wir in den letzten 50 Jahren oder wie lange das her ist, nicht nochmal da? Nee, 60, 70 Jahren.
Weil das Geld weg ist, das staatliche, ne? Da lag der Fokus dann woanders. Also, ist meine These jetzt einfach mal, die ich so aus dem Bauch raus sage. Kann natürlich auch falsch sein.
Das stimmt. Also auf jeden Fall spannende Wochen liegen vor uns. Also von dem Sommerloch kann man auf jeden Fall noch nicht sprechen. Und es bleibt sicherlich spannend an den Börsen. Und es war auf jeden Fall super, dass du wieder da warst. Ich hoffe, wir konnten Carsten oder vor allem durch deine Argumente für Hims und Hers jetzt nochmal ein bisschen mehr von der Aktie begeistern, nachdem ich wirklich wochenlang verdroschen wurde für die Entscheidung, Hims und Hers ins Depot mit aufzunehmen. Und da habe ich einfach gemerkt, ja, da gibt es noch Argumente, allein schon das mit dem, wie hoch die Cash-Position ist. Wir hoffen, wir konnten Carsten heute ein bisschen mehr davon überzeugen, beziehungsweise du da viel. Vielen Dank für es. Es ist wie immer super informativ. Man lernt sehr, sehr viel. Und ja, dann würde ich sagen, folgt allen Aktienmax auf X, wer dort spannende Tweets von ihm lesen möchte und viele Aktivitäten, die er da sonst noch macht. Ansonsten, Carsten.
Ich würde sagen, dass wir jetzt nochmal die nächsten 2 Wochen abwarten. Und wir würden uns freuen, Max, wenn wir dann gemeinsam uns nochmal angucken können, wie der Aktienstart von SpaceX gelaufen ist. Da mal reinschauen. Weil jetzt viel spekulieren bringt ja auch nichts. Und wie die Susanne Levermann, falls sie das hier hört, ja so schön gesagt hat, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es gelaufen ist. Also wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Und damit würde ich sagen, ciao.
Sehr gerne. Hat mich gefreut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Ciao.